Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome.
Mit mir am Tisch sitzt Christiane Hoffmann. Frau Hoffmann, Sie sind Autorin und Journalistin, haben lange für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und den Spiegel gearbeitet. Jetzt sind Sie erste stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Sie haben ein Buch geschrieben. Es ist nicht Ihr erstes, aber das Buch, über das wir heute reden wollen, gehört zu den erfolgreichsten Sachbüchern der letzten Jahre und stand auch auf der Shortlist für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse. Es heißt »Alles, was wir nicht erinnern«. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Es ist 2022 bei CH Beck erschienen. Im letzten Herbst ist eine Taschenbuchausgabe bei DTV herausgekommen. Und der Untertitel deutet bereits an, worum es in dem Buch geht. Christiane Hoffmanns Vater ist 1945 als Neunjähriger mit seiner Mutter aus seinem Heimatdorf in Schlesien geflohen. Und das Buch erzählt davon, wie Sie, Frau Hoffmann, die Fluchtroute zu Fuß nachgegangen sind und was Sie dabei erlebt haben. Haben Sie eigentlich nachgehalten, wie viele Kilometer Sie gegangen sind?
Ja, es waren ungefähr 550. Ja klar, wow. Man zählt dann schon am Tag die Kilometer.
Hatten Sie so ein Tracking-Device oder irgendwas dabei?
Ja, genau. Ich hatte eine ganz banale Sportuhr.
Als Sie ungefähr 1,5 Wochen unterwegs sind, kommen Sie an so einen Punkt, wo Sie ein bisschen frustriert sind. Es ist ein sehr trüber, grauer Januar. Der Wind pfeift Ihnen die ganze Zeit entgegen. Sie gehen über die Landstraße und müssen ständig den Lastwagen ausweichen, in den Graben springen. Und dann bricht es irgendwann aus Ihnen heraus. Und ich zitiere: »Ich werde dieses verfluchte 20. Jahrhundert aus mir herauslaufen, aus uns allen. Ich werde alles erinnern und alles vergessen. Und am Ende meines Weges werden wir frei sein, heil. Wenn ich hier durchkomme, werde ich mich nie mehr umdrehen und zurückschauen. Ich werde nur noch nach vorn blicken. Ich werde Mandarin lernen und mich bei TikTok anmelden. Ich werde fertig sein mit Europa und seiner verfluchten Vergangenheit und nur noch für die Zukunft leben.« Frau Hoffmann, wieso haben Sie sich das Ganze überhaupt angetan? Diese Reise zu Fuß im Winter.
Ja, weil die Flucht meines Vaters, letztlich die Flucht meiner Eltern, denn meine Mutter ist auch ein Flüchtlingskind gewesen, so etwas wie ein Lebensthema für mich ist und meine Familiengeschichte, meine Herkunft geprägt hat auf eine subtile und über lange Strecken auch unbewusste Art und Weise und ich mich im Grunde seit meiner Kindheit mit diesem halb verborgenen und halb sichtbaren und wirkmächtigen Thema auseinandergesetzt habe und diesen Weg nachzugehen war dann letztlich ein weiterer Schritt, also waren sehr, sehr viele Schritte in Wahrheit natürlich, auf dieser Suche nach der Herkunft und dem Versuch zu verstehen, wie diese Herkunft wirkt.
Sie sagen im Buch, dass Sie in dem Heimatort Ihres Vaters vor Ihrer Reise eigentlich schon häufiger gewesen sind, sogar schon vor 1989. Warum mussten Sie dann den Fluchtweg an sich nochmal nachgehen? Also warum war sozusagen es nicht genug, die Herkunft des Vaters in Augenschein zu nehmen?
Ich kann das in Wahrheit nicht gut sagen, weil es gar nicht so rational ist, sondern ich einfach immer wieder zurückkehren musste. Ich bezeichne ja diese Flucht auch als einen Fluch in dem Buch, wie etwas, das von dem man auf eine Art besessen ist, das immer wiederkehrt als Thema im Leben. Und ich habe mich dem eben auf viele Weisen genähert, indem ich Russisch studiert habe und lange in Russland gelebt habe, indem ich ein bisschen Polnisch gelernt habe, auf viele Arten in endlosen Gesprächen oder Gesprächsversuchen mit verschiedenen Menschen in meiner Verwandtschaft. Und diese Besuche in Rosenthal, heute Ruzhina, diesem wirklich sehr kleinen Dorf in der Nähe der Oder, waren eben auch gar nicht immer eine bewusste Entscheidung oder so, ich gehe jetzt los und setze mich damit auseinander, sondern einfach, ich musste da immer wieder hin und wusste selbst nicht genau, was suche ich da. Und nach der letzten Reise, schon nach dem Tod meines Vaters, wo ich eine ganze Woche in diesem Dorf verbracht habe, war mein Eindruck, es ist immer noch nicht zu Ende. Und ich bin immer noch nicht fertig mit dieser Herkunft und diesem Dorf und dieser Flucht. Und habe dann schließlich irgendwie auch sehr intuitiv kam von irgendwoher die Idee, vielleicht geht es gar nicht um den Ort, sondern geht es um den Weg der Flucht, der ja dieser Bruch in der Familiengeschichte bedeutete. Und mein Vater hat von diesem Weg eben noch weniger erzählt als von dem Dorf. Und plötzlich schaute ich mir das auf der Karte an und sah, wie weit das ist. Und er ist es zu Fuß gegangen. Und indem man diese räumliche Distanz dann auch körperlich nachschreitet, ich kann das jetzt einfach nur ganz platt sagen, deshalb mag ich das gar nicht tun, aber man bringt es auf eine Art in den Körper, dieses Familiengeschehen, das aus der Tiefe der Familiengeschichte kommt, und das ist das, was dann passiert ist in dem Gehen.
Also was auf jeden Fall dabei herausgekommen ist, ist für mich ein Buch, das mich von der ersten Seite an gefesselt hat durch die Sprache sehr stark, weil sie für das, was sie beschreiben, tolle Bilder finden. Es ist aber auch ein Buch, das mich sehr berührt hat durch die Art und Weise, wie sie vor allen Dingen ihren Vater porträtieren, aber auch andere Familienmitglieder und wie sie über sich selber reflektieren. Es ist ja auch ein Stück weit sehr autobiografisch, dieses Buch. Und es ist auch ein Buch, das viel zum Nachdenken anregt, weil sich darin viele Reflexionen finden zur Herkunft, zur Erinnerung und zur Geschichte, die nachklingen in einem. Ich komme selber aus einer Familie, wo der mütterliche Teil aus Schlesien geflohen ist. Meine Auseinandersetzung sah, glaube ich, anders aus, aber das Buch hat tatsächlich in mir nochmal was ausgelöst, dass ich mir vorgenommen habe, mich den Dingen nochmal anders zu nähern, als ich das bisher gemacht habe. Ihr Buch beschreibt ja zwei Reisen eigentlich, wenn man so will. Einmal die historische Reise ihres Vaters, die sie zu rekonstruieren versuchen, und einmal ihre eigene. Das beides läuft parallel. Nun schreiben Sie sehr am Anfang, dass Ihr Vater sich eigentlich an kaum was erinnert hat. Also es gibt so ein sprechendes Detail, das Sie ganz am Anfang des Buches erwähnen, aber ansonsten war da nicht viel. Wie haben Sie diese historische Reise rekonstruiert, die Sie ja doch sehr anschaulich mit vielen Details szenisch schildern im Buch?
Ja, mein Vater und meine Großmutter und meine Urgroßmutter sind ja mit dem Treck des ganzen Dorfes gemeinsam geflohen. Das ganze Dorf hat sich Ende Januar 45 um 16 Uhr auf den Weg gemacht und ist nach Westen geflohen. Und in diesem Treck war eine junge Frau, die Aufzeichnungen hinterher niedergeschrieben hat. Also es gab sogar mehrere Personen, die ein bisschen was aufgeschrieben haben. Das ist wirklich sehr rudimentär, sehr wenig. Und was aber für mich vor allen Dingen wertvoll war, ist, dass diese Frau sehr genau, geradezu akribisch aufgeschrieben hat, durch welche Orte der Treck gegangen ist. Also viele Dörfer am Tag und dann immer in der Liste, die dann zu mir kam, unterstrichen, wo man übernachtet hatte. Das war das, woran ich mich halten konnte. Das Wenige, was mein Vater erzählt hatte, und die Aufzeichnungen dieser Gretel Kossok.
Hat Ihnen darüber hinaus historische Fachliteratur weitergeholfen? Konnten Sie damit noch weitere Bruchstücke rekonstruieren?
In Wahrheit habe ich das nicht versucht. Also ich meine, es gibt ja vieles über Flucht aus Ostpreußen. Das ist ein stärkerer Topos als Schlesien, interessanterweise. Da habe ich einiges gelesen, aber das ist lange her. Ich würde nicht sagen, dass das für mich wichtig war für das Buch. Nein, ich habe noch mit ein, zwei Nachkommen gesprochen, auch von Rosenthalern, und mit meinen Cousinen. Also ich habe versucht, so ein bisschen persönlich noch zusammenzutragen, aber da war fast nichts. Also die, außer dass es kalt war und die Kinder nicht auf den Fuhrwerken sitzen blieben, weil es ihnen zu kalt war, dass sie dann lieber nebenher liefen. Und also es war wirklich ganz, ganz wenig, mit Ausnahme dieser Aufzeichnungen.
Was Ihre eigene Reise angeht, so suchen Sie ja unterwegs immer wieder das Gespräch mit Menschen, die Sie treffen. Also einmal fragen Sie immer danach, ob es vielleicht im Ort noch jemanden gibt, der alt genug ist, um möglicherweise Zeuge gewesen zu sein oder Zeugin des Flüchtlingstrecks. Aber andererseits reden Sie mit den Menschen auch über alles Mögliche. Es passiert Ihnen zwischendurch auch, dass wildfremde Leute Sie bei sich übernachten lassen. Mich würde interessieren, gibt es in den Gesprächen so wiederkehrende Themen, was Ihnen immer wieder aufgefallen ist, dass die Leute vielleicht auch von sich aus drüber gesprochen haben?
Ich habe halt selber sehr stark nach der Geschichte gefragt und habe da oft viel Verständnis und offene Ohren gefunden. Also man hat zunächst mal, waren die meisten Menschen etwas misstrauisch. Was macht diese nicht junge Frau, läuft hier mitten im Winter durch die Gegend, was will die hier? Aber wenn ich dann gesagt habe, ich gehe diesen Weg meines Vaters, dann hat es unmittelbar Verständnis ausgelöst. Dann fragt nämlich gar nicht mehr, warum machen sie das? Und man hat irgendwie verstanden, warum ich das machen musste. Und also das Thema 1945, wie wird das erinnert in den Familiengeschichten? Das war das Thema, was ich immer angesprochen habe. Ich habe aber auch nach Europa gefragt, nach dem Blick auf Deutschland heute. Ich habe ja auch mit jungen Leuten gesprochen. Wie schauen Sie auf Deutschland? Wie schauen Sie auf diese Vergangenheit? Das waren so die wiederkehrenden Themen. Ich bin ja durch Polen und durch Tschechien gegangen und wenn ich längere Gespräche hatte, begegnete mir schon oft auch die rechtspopulistische Propaganda, gab es antisemitische Untertöne, antieuropäische, auch gegen Deutschland und Deutschlands Rolle auf eine populistisch gefärbte Weise, die man eben aus dem polnischen Fernsehen oder aus der Propaganda der PiS wiedererkennen konnte. Das war schon auffällig, ja.
Gibt es Begegnungen, die Sie als besonders eindrücklich empfunden haben? Welche, die Sie würden herausheben wollen?
Ja, am meisten hat mich schon eine Begegnung in Tschechien berührt. In einem Ort, in dem eben der Trek damals auch übernachtet hatte, wo mich die Kinder auf der Dorfstraße zu einem deutschstämmigen Mann schickten und den ich dann fragte, ja, gibt es hier vielleicht jemanden, der sich noch an 1945 erinnert? Und der dann sagte, ja, meine Mutter. Und aus dem Nachbarort dann seine Mutter holte, die also tatsächlich 1945 in diesem Ort gewesen war und die letztlich die einzige auf diesen 550 Kilometern war, die sich tatsächlich, wie sie sagte, an die Flüchtlinge erinnerte und mich also im Dorf rumführte und mir den Platz zeigte, wo damals Wagen gestanden hatten und die auch darüber hinaus eine sehr resolute und beeindruckende Frau war. Und das war sicherlich das beeindruckendste Gespräch für mich, ja.
Also ich fand recht lustig die Szene, die Sie schildern, wo Sie mit einer älteren polnischen Frau über das Einlegen von Gurken sprechen. Sie stapeln so ein bisschen tief, was Ihre Polnischkenntnisse angeht, aber dafür hat es gereicht.
Ja.
An Ihrem Buch ist von den Rezensentinnen und Rezensenten immer sehr hervorgehoben worden und den Eindruck würde ich auch bestätigen, dass es sehr literarisch geschrieben ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht unwesentlich zu seinem Erfolg beigetragen hat. Wenn man sich mal so anguckt, so welche Merkmale ich jetzt als literarisch empfinden würde, da sticht zunächst ins Auge, dass dieses Buch eigentlich ein Brief ist. Ein Brief adressiert an Ihren Vater. Sie reden Ihren Vater ganz unmittelbar an, in der Du-Form. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Dann ist mir aufgefallen, sie benutzen für wörtliche Rede keine Anführungszeichen. Das sorgt auch für einen literarischen Eindruck. Dann, ich habe eingangs erwähnt, dass ich finde, dass sie ganz tolle Bilder finden für das, was sie beschreiben. Und oft sind das Bilder, wo Gebäude oder auch Natur vermenschlicht wird. Also ich habe mir sowas angestrichen wie selbstbewusste Häuser, stolz noch im Verfall oder die Felder ertragen die Hitze ruhig, erschöpft wie von einer Geburt oder ein Baum steht wie ein trotziges Kind da. Und ich finde, es sind genau solche Beschreibungen, die zum Leseeindruck beitragen. Dann kommt noch dazu, dass sie einen imaginären Begleiter haben auf ihrer Reise. Sie arbeiten hin und wieder mal mit Überblendungen, wo so Personen aus der Vergangenheit und der Gegenwart überblendet werden. Mich würde interessieren, wie detailliert haben Sie sich vor dem Schreiben darüber Gedanken gemacht? Also wie Sie ansetzen, welche Mittel Sie einsetzen? Haben Sie rumexperimentiert mit einem bestimmten Erzählton oder sind das eher Sachen, die sich beim Schreiben erst ergeben haben?
Das hat sich beim Schreiben ergeben, intuitiv. Aber ich komme ja aus dem journalistischen Schreiben und für mich war das Schwierigste an diesem Buch, das journalistische Schreiben hinter mir zu lassen und meine eigene Stimme zu finden. Und ich habe so viele Jahre in meinem Leben geschrieben, fast täglich geschrieben. Also das Schreiben an sich ist für mich eine sehr gewohnte Tätigkeit, aber mir war immer klar, dass ich mich an journalistische Konventionen halte in diesem Schreiben und ich wollte dort immer ausbrechen. Und ich habe für die ersten 30 Seiten des Buches unfassbar lange gebraucht, eben genau deshalb, weil ich diesen Ton suchen musste. Ich schreibe auch sehr langsam und verbessere immer wieder, überarbeite immer wieder die allermeisten Stellen. Also weniges ist so, dass es dann im ersten Wurf steht und mehr oder weniger unverändert bleibt. Und ja, ich habe mich da so langsam zu meinem Ton hingearbeitet. So beschreibt sich das vielleicht am besten, aber nicht in Form theoretischer Vorüberlegungen. Und mir war aber klar, als ich begann zu schreiben, dass ich, wie Sie gesagt haben vorhin, eben diese beiden Geschichten parallel erzählen würde, also der Weg meines Vaters und mein Weg. Und dass es gleichzeitig noch weitere Elemente geben würde, also eine weitere eigene Erzählung darin ist ja das Sterben meines Vaters, das nochmal in einer anderen Zeit wiederum stattfindet und die vorherigen Besuche in Ruzhina, in Rosenthal, die eben auch in die Kapitel integriert werden mussten. Aber es gab nicht vorher einen Masterplan, sondern ganz vieles hat sich ergeben. Auch dass es im Ende 4 Kapitel wurden, wurde mir dann im Schreiben irgendwann klar, was so eine innere Ordnung eigentlich des Textes ist, die Sinn macht. Also wie ein Kapitel der Vorgeschichte dann 2 Großkapitel, in denen ich gehe und dann ein Abschlusskapitel, in dem einerseits die Geschichte meiner Familie nach dem Ende der Flucht, also meines Vaters und meiner Großmutter nach dem Ende der Flucht und sein Sterben erzählt werden, aber auch meine Auseinandersetzung mit meinem Vater, das ist ja dann in diesem letzten Kapitel fast wie so ein tatsächlich innerer Monolog oder innerer Dialog mit meinem Vater, wo ich auch ihm gegenüber reflektiere, was seine Flucht und das, wie er damit umgegangen ist, mit mir gemacht hat. Ja, aber das hat sich tatsächlich eher ergeben, als dass es jetzt irgendwie vorher auf dem Reißbrett schon da gewesen wäre.
Gerade wegen der Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben, habe ich auch darüber nachgedacht, ob das Buch überhaupt primär eine Reise beschreibt. Der Buchmarkt, gerade im Sachbuch, funktioniert ja sehr stark mit Schubladen. Und quasi, ob ein Buch in der Buchhandlung im richtigen Regal landet, kann viel dazu beitragen, ob es erfolgreich wird oder eher nicht so erfolgreich. Und es liegt natürlich nahe, wenn man den Untertitel des Buches sieht, erstmal an sowas wie Wolfgang Büscher zu denken oder meinetwegen auch sogar Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg, weil dieser Weg auf dem Jakobsweg, den er beschreibt, schreibt er ja auch als eine Reise, die etwas mit ihm macht. Er ist am Anfang nicht derselbe, der er vorher war. Nur als ich drüber nachgedacht habe, habe ich sehr schnell den Eindruck gehabt, nein, damit hat dieses Buch überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, wenn ich jemand Fremden dieses Buch beschreiben würde, würde ich fast überlegen, es als ein Buch des Abschiednehmens und der Trauer zu beschreiben. Das ist eigentlich gerade durch das Ende des Buches so der Eindruck gewesen, der bei mir hängen geblieben ist. Sie sind vielleicht als Autorin die falsche Ansprechpartnerin, aber was ist, wenn Sie jetzt auch mit dem Abstand von 2 oder 3 Jahren auf das Buch zurückblicken, wie würden Sie das charakterisieren oder was repräsentiert dieses Buch für Sie?
Also ich glaube, dass es sich wirklich diesen Schubladen entzieht und es hat mich am Anfang sogar etwas beunruhigt, weil ich eben gedacht habe, ja, der Buchmarkt wird gar nicht wissen, was er mit diesem Buch machen soll, wo das eigentlich hingehört, weil geht so stark in die literarische Richtung, dass es fast nicht so richtig als Sachbuch durchgeht, obwohl es natürlich ein Sachbuch ist. Und es ist eine Reisereportage und eine Familienroman und so. Also es hat so viele und eben eine Vater-Tochter-Geschichte. Und ja, hat natürlich auch so noch von dem Journalismus inspirierte, sehr zeitgenössische Passagen so. Also ich hatte Angst, dass das schwierig macht. Ja, aber es hat sich dann zum Glück ja nicht bewahrheitet. Und also für mich war es, weil ich hab ja gesagt, es ist wirklich ein Lebensthema für mich und ich wollte schon lange darüber schreiben, aber ich habe war nie auch nur nahe daran, eine Form zu finden, denn mir war klar, ich wollte nicht eine nostalgische Familiengeschichte schreiben oder so eine Fluchtgeschichte oder so. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wollte den Gegenwartsbezug und der ist mir eben, das wurde möglich durch den Weg und die Begegnungen, ja. Und gleichzeitig hätte ich das Buch eben zu Lebzeiten meines Vaters nicht schreiben können, weil es mich viel zu sehr befangen gemacht hätte, zu denken, dass er das liest. Und ich habe eben, sein Sterben war für mich nicht nur sehr schmerzhaft, sondern ich habe ihn darin eben auch im Abschluss seiner Lebensgeschichte gesehen und damit auch dieser Flucht. Und deshalb gehörte das für mich dazu, dieser Teil, gehörte sein Sterben für mich letztlich zu diesem Buch dazu, obwohl es sicherlich am stärksten der Fremdkörper in dem Buch irgendwie ist, ja. Aber Sie merken schon an meinen Schwierigkeiten, das zu formulieren, dass vieles davon eben tatsächlich intuitiv entsteht und gar nicht so sehr überlegt. Aber was für mich wirklich sehr faszinierend war zu sehen, ist, dass obwohl das Buch eben kompliziert ist und dem Leser auch gerade schon auf den ersten 20 Seiten viel abverlangt, weil es alle Ebenen gleich am Anfang aufmacht, dass trotzdem von sehr vielen Leuten gelesen wurde, die das dann nicht so anstrengend fanden. Das hat mich einfach sehr gefreut. Ja.
Nein, anstrengend fand ich es tatsächlich auch nicht. Vielleicht noch mal eine ganz praktische Frage, was das Schreiben angeht. Ich habe von den sehr eindrücklichen Beschreibungen geredet. Sind die quasi entstanden, wenn Sie sich abends hingesetzt haben oder haben Sie quasi die Notizen, die Sie wahrscheinlich während der Reise angefertigt haben, sind Sie eher protokollarisch gewesen und Sie haben dann rückblickend das Ganze ausgemalt? Oder ist es sogar so, weiß ich nicht, wenn Sie die Landstraße entlang gehen und die Bäume sehen, dass Ihnen eine bestimmte Beschreibung direkt in den Kopf kommt?
Alles zusammen. Genau, ja, also manches, man hat ja wirklich viel Zeit beim Gehen und dann fällt einem manches ein, aber meine Erfahrung war eben, dass einem beim Gehen leider doch nicht so viel einfällt, weil man einfach in so eine Dumpfheit und so eine Trance reinkommt, die eigentlich nicht kreativ ist, mal so vom Ansatz her. Und dann habe ich mir schon oft abends auch Notizen gemacht, das habe ich schon, musste mich aber sehr dazu zwingen, weil ich eben auch sehr müde war und so. Und dann sind mir aber auch andere Gedanken erst im Schreiben, im Nachhinein und eben nochmal darüber reflektieren, nochmal eingefallen oder mir sind Dinge klarer geworden oder ich habe gesehen, wofür sie vielleicht stehen oder so. Insofern war das tatsächlich alles dabei.
Wenn das Wetter besser gewesen wäre, dann würde man die Dumpfheit wahrscheinlich meditativ nennen oder so.
Ja, aber das war wirklich so eine große Erkenntnis. Das ist natürlich das, ich habe das Buch von H.P. Kerkeling nicht gelesen, aber das von Wolfgang Büscher natürlich. Und ich habe natürlich, wenn man 500 Kilometer geht, dann versteht man die Idee des Pilgerwegs und was sozusagen die nicht rationale, spirituelle Dimension dieses Gehens ist. Und entgegen meinen Erwartungen, dass ich viele schlaue Gedanken haben würde, hatte ich eben, und das kommt ja auch in der von Ihnen zitierten Passage zum Ausdruck, dann eigentlich immer weniger schlaue Gedanken, sondern bin irgendwie nur noch, hatte Gefühle und war irgendwie dumpf oder wütend oder was auch immer. Ja.
Ein Bild, das fast so ein Leitmotiv des Buches ist der Drache. Der Drache ist der Zweite Weltkrieg, aber irgendwann wird der Drache zum Krieg überhaupt. Mm. Warum haben Sie gerade dieses Bild gewählt? Ist das sozusagen eine Reminiszenz an so die kindliche Perspektive Ihres neunjährigen Vaters? Schwingen da Ihre eigenen Ängste mit? Das ist vielleicht ein Thema, auf das wir gleich auch noch zu sprechen kommen können. Also diese Weitergabe des Traumas, Flucht innerhalb der Familie. Also warum hat es Ihnen der Drache so angetan?
Ja, das mir ist das tatsächlich in den Kopf gekommen, als ich mir diese Urszene unserer Familiengeschichte nochmal vorgestellt habe, die mein Vater als einzige schildern konnte, nämlich den Aufbruch aus dem Dorf, als die Rote Armee von Osten zur Oder vorrückte. Und dieses Dorf liegt eben unmittelbar westlich der Oder. Und mein Vater sagte immer, als wir die Russen über die Oder schießen hörten, das war eben dieser Satz, den er immer sagte, da sei man dann eben aufgebrochen, da habe man angefangen zusammenzupacken. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wie sich das in diesem Dorf angehört haben muss, als diese Front von Osten kam und die Artillerie über die Oder schoss. Und mir kam das, was mir in den Kopf kam, war eben ein großes Tier und damit vielleicht auch ein Fabelwesen, das da auf der anderen Seite der Oder wütete. Und sicherlich hat es auch was von der Perspektive des neunjährigen Jungen, aber es geht auch darüber hinaus.
Ich musste so ein bisschen daran denken, meine Mutter war 5, als sie mit ihrer Familie aus Schlesien geflohen ist. Sie kann sich auch an wenig erinnern, aber eine Sache, die sie immer erzählt, ist, dass sie einen ersten Fluchtversuch unternommen haben und den abbrechen mussten, weil der Horizont einfach voller Feuer gewesen sei. Also sie sagt, sie habe sich, egal in welche Richtung sie geguckt habe, es sei überall Feuer gewesen. Und insofern, wenn meine Mutter dieses Buch lesen würde, wäre ihr das Bild des Drachen wahrscheinlich unmittelbar einsichtig.
Ja.
Was würden Sie sagen, macht die Fluchterfahrung aus? Wie würden Sie die beschreiben? Was ist das Nachwirkende quasi für diejenigen, die selber fliehen? Okay, ich merke jetzt gerade, während ich rede, das wird eine weit gefasste Frage.
Naja, also, das macht nichts.
Also, oder stoppen wir erstmal hier. Was macht es mit denen, die selber fliehen?
Es ist ein ganz, ganz radikaler Bruch, der in seiner Radikalität auch, also eine Art von Sterben ist, glaube ich. Ja, weil man wirklich sein Leben verliert, also das Leben, das man bis dahin gelebt hat, geht verloren mit der Flucht. Und das ist mir in der Radikalität eben auch erst in dem Weg und in dem Schreiben des Buches klar geworden. Also aus allen Zusammenhängen gerissen zu werden. In dem Sprechen über die Heimatvertriebenen hat ja oft die materielle Dimension im Vordergrund gestanden, also die Höfe, die man verloren hatte, oder der Heimatverlust. Aber es gibt darüber hinaus eben noch so eine ganz elementare Verunsicherung, dass das überhaupt möglich ist, dass man sein Leben von einer Stunde auf die nächste verlieren kann. Und damit geht eine Verunsicherung einher, die, glaube ich, nie mehr heilt. Also gerade wenn das eine kindliche Erfahrung ist, glaube ich, dass das eine so tiefe Verunsicherung ist, weil natürlich auch die Kinder, die Erwachsenen in dieser Hilflosigkeit und Verunsicherung erfahren, dass das letztlich, dass das immer bleibt und das weitere Leben auch begleitet. Also bei meinem Vater konkret kann man sagen, dass er eben neben dem Dorf, seinem gesamten Lebenszusammenhang, dem elterlichen Hof, auf der Flucht seine Großmutter, seinen Onkel verloren hat. In dem Jahr starb sein Bruder im Krieg. Sein Vater verschwand für viele Jahre in der Kriegsgefangenschaft. Also ein wirklich Jahr des fundamentalen Bruchs und der Verluste. So.
Also Sie beschreiben das ja einmal eben für sozusagen für die Generation Ihres Vaters, aber auch für die Generation Ihrer Großeltern. Und dann geht es aber eben, das haben wir gerade auch schon angesprochen, um Sie. Und Sie haben, ich würde noch mal eine kurze Passage vielleicht vorlesen. Sie schreiben an einer Stelle, also Sie reden über diesen 22. Januar 1945, an dem Ihr Vater mit seiner Mutter flieht. Und dann schreiben Sie: Danach gibt es für meine Familie für sehr lange Zeit keinen festen Boden mehr. Auch unter meiner Kindheit wird ein dunkler, sumpfiger Grund liegen, wie ein Moor, in dem man leicht versinken kann. Man muss sehr gut Acht geben, auf den ausgeschilderten Wegen zu bleiben, immer vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein und nicht zu tief ins Schwarze zu schauen. Es kann einen hinabziehen. Ein interessanter Aspekt ist, dass Sie in dem Buch eine Situation beschreiben, die auf ganz unmetaphorische Art und Weise so ist, wie Sie es hier schreiben. Aber wie würden Sie diesen dunklen Schatten beschreiben, der auch auf Sie, auf Ihre Kindheit, wahrscheinlich auch auf Sie als Erwachsene gefallen ist? Man fasst das ja oft so unter das Stichwort transgenerationelle Weitergabe von Traumata. Wie würden Sie sagen, hat sich das bei Ihnen ausgewirkt?
Ja, das ist sehr vielfältig und ich glaube sehr stark, dass es das gibt, diese transgenerationellen Traumata. Und in meiner Generation ist es aber ja nicht bekannt und bewusst gewesen über sehr lange Zeit, noch weniger in der Generation meiner Eltern. Also meine Eltern sind sicher beide als Kinder traumatisiert worden, haben das aber nicht gewusst und das dadurch umso mehr eben weitergegeben. Und das ist ja sozusagen auch die Geschichte der griechischen Tragödie oder der Vorhersehung oder wie auch immer. Je mehr man versucht, dem auszuweichen, desto sicherer holt es einen ein. Also meine Eltern haben unbedingt Sicherheit gewollt und haben unbedingt uns Kindern die größtmögliche Sicherheit geben wollen, eine glückliche Kindheit, die sie nicht hatten. Und aber sozusagen der unverarbeitete Schrecken und der Bruch, der in den Familiengeschichten steckte, existierte eben trotzdem. Und dafür haben Kinder ja ein sehr, sehr feines Sensorium. Und das für mich irgendwie auch brutale war, dass ich das gewusst habe oder gespürt habe, es aber nicht deuten konnte. Und ich war ein unglaublich ängstliches Kind und habe aber gar nicht verstanden, warum, denn es gab ja gar keinen erkennbaren Anlass dafür, in so einer westdeutschen Vorstadtkindheit in der so mittelsten Mittelschicht, die man sich irgendwie vorstellen kann, wovor, außer vor irgendeinem fernen Atomkrieg, sollte ich eigentlich Angst haben, ja? Und das hat einfach viele Jahrzehnte und auch viele kluge Bücher anderer Menschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was da eigentlich für Kräfte am Wirken sind.
Sie berichten im Buch auch von Albträumen, die Sie hatten, die auf die Flucht bezogen waren, und schreiben aber andererseits, es wurde gar nicht so im Detail über die Flucht geredet. Woher kam sozusagen, woher kam das Bildmaterial für die Träume? War das sozusagen nichts Konkretes, sondern eher schon Produkt einer Verarbeitung in der kindlichen Psyche?
Naja, es wurde schon darüber geredet, dass man in dieser unglaublichen Kälte mit dem Pferdewagen unterwegs gewesen war und bei meiner Mutter, die mit dem Schiff, also erst über das Haff und dann eben über die Ostsee geflohen war, dass sozusagen die Grunddaten und die Bilder, die gab es schon in den Familienerzählungen. Es gab nur nie wirkliche Details, und es gab auch nicht ein Erlebtes, es wurde nichts Erlebtes erzählt. Und ja, ich hatte diese Fluchtträume in den unterschiedlichsten Varianten, zu Fuß und mit Wagen und im Schnee und immer umgeben, nie alleine, immer mit irgendwie Menschen, für die ich verantwortlich war oder die mich begleiteten. Und ich habe als Jugendliche natürlich verstanden, dass das die Fluchtbilder meiner Eltern sind, aber auch da, dass ich habe irgendwie das abgewehrt und habe gedacht, das kann ja nicht sein, warum sollte ich jetzt hier die Albträume meiner Eltern träumen? Und die Psychologie hat das ja dann irgendwann sich sehr stark damit auch beschäftigt, mit der Trauma durch die Traumaforschung, und dann kamen sozusagen die wissenschaftlichen Erklärungen für das, was ich erlebt oder träumte, kamen nach und haben mir dann auch geholfen. Aber lange Zeit habe ich mich damit total alleine und auch so ein bisschen verrückt gefühlt.
Ein Begriff, der in dem Buch sehr wichtig ist, der Begriff der Heimat. Darum kreisen viele Reflexionen. Und ich glaube, zum ersten Mal geht's darum, oder Sie führen das ein mit einer quasi wiederkehrenden Szene, dass nämlich die Erwachsenen um einen Tisch rumsitzen und die Kinder sind unterm Tisch und hören zu. Und das Ganze hat mich natürlich sofort an die Blechtrommel erinnert, wo Oskar Mazerat ja auch dann immer unterm Tisch hockt und den Erwachsenen zuhört. Aber von dieser äußeren Ähnlichkeit mal abgesehen. Sie beschreiben einen, wenn man so will, emphatischen Heimatbegriff und Heimat als etwas, was für Sie, also je nach der Perspektive, die Kinder- oder Enkelgeneration, was es für Sie eigentlich nicht gab, sondern Heimat ist etwas, was immer schon verloren ist, was weg ist. Also Schlesien war Heimat, aber Wedel, wo Sie groß geworden sind, das war nicht Heimat. Haben Sie mal mit Menschen gesprochen oder haben Sie sozusagen diese Erfahrung einer Flüchtlingsfamilie mal abgeglichen mit Menschen, die oder deren Familien schon lange sozusagen am selben Ort waren, die alteingesessenen Wedeler, die bei Ihnen ja auch vorkommen? Denn ich kann mich daran erinnern, ich habe es in meiner Kindheit ganz ähnlich wahrgenommen. Ich wäre auch als Jugendlicher, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, die Gegend, wo ich groß geworden bin, als Heimat zu bezeichnen, sondern wenn jemand von Heimat redete, dann waren es immer meine Großeltern oder meine Mutter, und dann war Schlesien gemeint. Aber ich wäre, wie gesagt, nicht auf die Idee gekommen, das Sauerland sozusagen, der Landstrich, wo ich groß geworden bin, dazu sagen, das ist meine Heimat. Sondern es war eben auch immer das, wo die Vorfahren mal gewesen waren. Also nochmal, um die Frage zu wiederholen, haben Sie diese Erfahrung mal abgeglichen eben mit Menschen, wo es in der Familie nicht diese Fluchterfahrung gab?
So ganz bewusst nicht. Es war ja sowieso so, dass der Begriff Heimat, sag ich mal, in progressiveren Kreisen in den 70er und 80er Jahren nicht sehr verbreitet war. Ja, weil er eben auch eher rechts besetzt war. Und ja, für meine Familiengeschichte haben sie das absolut beschrieben, wie sollte ich Wedel als Heimat ansehen, wenn in meiner Familie nie von Wedel als Heimat gesprochen wurde. Also der Ort in Schleswig-Holstein, in dem ich aufgewachsen bin. Aber ich hatte, also die Klassenkameraden, deren Familien dort seit Jahrhunderten ansässig waren, das konnte ich wahrnehmen, hatten ein anderes Verhältnis und eine andere Bindung an diesen Ort. Und ich würde davon ausgehen, dass die heute das auch als Heimat bezeichnen würden. Aber damals habe ich die nicht gefragt. Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, was für sie Heimat ist. Und mein Vater, der würde tatsächlich Wedel auch als Heimat bezeichnen. Und das war eben ein Willensakt von ihm. Er wollte unbedingt dort ankommen und dort beheimatet sein und nicht heimatlos sein, wie seine Eltern es waren. Und er hat sich eben mit ganz vielen intuitiven Strategien beheimatet dort, während meine Mutter gesagt, Menschen sind Heimat für sie und nicht ein Ort. So, das waren ihre Antworten.
Ein anderes zentrales Thema in Ihrem Buch ist die Erinnerung. Die Erinnerung ist ja auch schon im Titel. Über den Haupttitel stolpert man ja erstmal. Alles, was wir nicht erinnern. Die Frage, was es mit dem Titel auf sich hat, die begleitet einen als Leser natürlich auch so ein bisschen durchs Buch. Ich bin ganz am Anfang über einen Satz gestolpert. Sie adressieren, wie gesagt, Ihren Vater und schreiben dann, ich hörte nicht dich in deinen immer gleichen Sätzen, sondern andere. Es waren fremde, tote Sätze, hinter die mein Fragen nicht drang. Über den Satz könnte man wahrscheinlich jetzt schon einen 20-seitigen Aufsatz schreiben, weil er natürlich die Frage behandelt, wie individuelles Erinnern überhaupt funktioniert, aus welchen Quellen es sich speist, ist das, was wir erinnern, überhaupt unsere eigene Erinnerung, ist es das, was wir gehört haben und im Laufe der Zeit haben wir angefangen, uns einzubilden, es sei unsere eigene Erinnerung. Aber Sie werden für dieses Buch viel über das Thema Erinnern nachgedacht haben. Was haben Sie gelernt, wie einzelne Menschen sich erinnern, wie Familien sich erinnern? Was Ihnen vorher vielleicht noch nicht so klar war, bevor Sie sich mit dem Buch beschäftigt haben?
Ja, ich glaube eben, dass mein Vater selbst praktisch nichts erinnert hat und alles, was er mir sagen konnte, Secondhand-Erinnerung war. Also das, was wiederum seine Mutter oder andere im Dorf ihm erzählt hatten von der Flucht. Mein Eindruck war, dass für ihn, weil vielleicht durch diese Traumatisierung, ich weiß es nicht, das eigentlich komplett verschlossen war und das meine ich mit diesen fremden, toten Sätzen. Und es gab eben in unserer Familie ein subtiles Tabu, ein sanftes Tabu. Denn es wurde ja gesprochen, es wurde, wenn die Großeltern oder der Onkel da war, saßen die zusammen und erinnerten sich, mein Vater saß dann immer schweigend dabei. Aber ich konnte meinen Vater auch fragen nach Rosenthal und der Flucht. Er hat es nicht abgewehrt, aber er selbst hat es nie von sich aus angesprochen und er hat eben immer wahnsinnig unbefriedigende Antworten gegeben. Also dadurch funktionierte es de facto schon etwas wie ein Tabu, aber es gab ein Scheinsprechen darüber, dass aber eben das Eigentliche, die eigentliche Angst und die Gefühle, die mit dieser Flucht verbunden waren, völlig ausklammerte.
Können Sie sich erinnern, wann Sie zuerst angefangen haben zu fragen? War das was Sie immer schon getan haben? War das was erst kam, als Sie erwachsen wurden, als Sie Jugendliche waren?
Nein, das kam schon in der Kindheit. Das war schon so wirklich als relativ kleines Kind. Ich bin ja schon als Elfjährige eben mit meinem Vater und meinem Onkel nach Polen gefahren, in das Dorf. Aber das war auch nicht der Anfang, sondern der Anfang lag viel weiter zurück. Ich hatte schon viel früher gefragt, ja.
Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das Thema Osten. Und zwar, Sie reisen irgendwann nach Rosenthal mit dem Auto und nachdem Sie die deutsch-polnische Grenze passiert haben, schreiben Sie, hier beginnt der Osten. Ein gigantisches Niemandsland, ein Vorschuss auf Sibirien. Und das ist nicht das einzige Mal im Buch, dass sie so global über den Osten reden. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein einziger großer Kulturraum von Breslau bis Vladivostok, könnte man jetzt etwas zugespitzt sagen. Nun ist es ja so, dass dieses Reden über den Osten seit einigen Jahren kritisch reflektiert wird. Also man sagt, da konstruiert Westeuropa sich sozusagen sein anderes. Je nachdem, wen man fragt, für die Franzosen beginnt der Osten hinterm Rhein, für die Deutschen hinter der Oder, für die Polen wahrscheinlich beginnt der Osten mit Weißrussland, man weiß es nicht. Aber es ist quasi immer das andere, von dem man sich abgrenzen will, wo was zum Teil auch romantisiert wird. Manche Osteuropa-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reden davon, dass sich der Westen oder Westeuropa genauer gesagt seinen eigenen Orientalismus geschaffen hat. Nun kennen Sie ja den Osten wirklich sehr, sehr gut. Sie sind ja, was für eine westdeutsche Frau ihrer Generation nicht sehr verbreitet ist. Sie haben in der Sowjetunion studiert, in Leningrad. Sie sind sehr viel rumgereist. Sie haben vorhin im Vorgespräch Tschetschenien erwähnt. Also Sie haben das Ganze von diesem ganzen Riesenreich sehr viel gesehen. Sie kennen aber auch Polen gut. Warum sprechen Sie sozusagen vom Osten mit diesem allgemeinen Begriff? Was bedeutet der für Sie?
Ich glaube, dass das, was Sie anführen, natürlich stimmt auf eine Art. Der Orientalismus oder wie eine abgeschwächte Variante des Orientalismus, dieses Verhältnis von Anziehung und Abstoßung gleichermaßen, auch das Romantisierende, das lege ich ja auch im Buch offen im Verhältnis zu Russland, das sozusagen gleichermaßen von Schrecken und einer romantischen Anziehung geprägt ist, was ja ein ganz altes Motiv ist in der deutschen Kulturgeschichte auch gegenüber Russland. Ich glaube, dass das bei mir inspiriert ist in Wahrheit von zwei Quellen. Das eine ist von Andrzej Staszuk, dem Polen, der polnischen Schriftsteller, den ich sehr verehre und der einen Roman geschrieben hat, der Osten heißt und tatsächlich eigentlich in der Weise das Genre Roman strapaziert, wie mein Buch das Genre Sachbuch strapaziert. Und zum anderen von dieser Begegnung, die ich auch in dem Buch beschreibe, mit meinem damaligen Herausgeber bei der FAZ, der also in meinem sozusagen Bewerbungsgespräch fragt, ob ich schon mal in den USA gewesen sei, was mich komplett irritiert, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht war. Und ich fange also an, mich zu rechtfertigen, indem ich aufzähle, wo ich sonst schon mal gewesen bin oder das auch für mich überlege. Und das Gespräch eben praktisch damit endet, dass er das resümiert, indem er sagt, Sie sind also ein östlicher Mensch. Und das war eine Kategorie, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte und erst in späteren Jahren im Nachdenken über diese Unterscheidung von westlichen und östlichen Menschen, also vielleicht irgendwie Transatlantikern und Leuten, die eher nach Osten schauen, habe ich verstanden, was er vielleicht gemeint hat und was vielleicht dran sein könnte. Also das sind so die Inspirationen dafür, wie ich das formuliere. Aber tatsächlich gibt es da ein großes Spannungsverhältnis, das sehr wirksam ist, glaube ich.
Wir haben darüber geredet, dass Sie sehr viel rumgereist sind in der ehemaligen Sowjetunion. Sie sind studierte Slawistin. Und Sie schreiben aber an einer Stelle des Buches, dass Sie um Polen immer einen Bogen gemacht haben. Und da war ich als Leser erst irritiert, weil Sie ja mehrere Besuche in Rosenthal beschrieben haben. Und Sie sagen aber sinngemäß, das war eigentlich nicht Polen, sondern das war Teil dieses Fantasielandes, dieser Heimat, die da in den Erzählungen der Familie als etwas nicht mehr Existierendes herumgeisterte. Dann haben sie es irgendwann nachgeholt, sind auch durch Polen gereist und sie thematisieren in dem Buch aber auch sehr oft das schwierige Verhältnis zwischen Deutschen und Polen. Ihre polnischen Gesprächspartnerinnen und Partner reden auch häufiger darüber und an einer Stelle stellen sie fest, dass die Deutschen über kein Nachbarland so wenig wissen wie über Polen. Und dass sie auch über kein anderes großes Land in der EU so wenig wissen wie über Polen. Obwohl man zum Beispiel mit Spanien viel weniger historische Verbindungen hat als mit Polen. Haben Sie eine Vermutung, woher dieses Desinteresse in Deutschland rührt?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, mir kommt es eben oft vor, als würden wir mit dem Rücken zu Polen stehen, also mit dem Rücken nach Osten sozusagen. Und also ich habe jetzt zumindest in meinem Studium Polnisch als zweite slawische Sprache angefangen zu lernen. Und für mich war es eben mit dem Buch extrem wichtig, mit Polen ins Gespräch zu kommen. Das war wirklich ein Wunsch und ich bin wahnsinnig glücklich, dass das Buch jetzt ins Polnische übersetzt wird und ich da auch in Kontakt noch stärker kommen werde. Ich glaube, dass das eine vielschichtige Motivation ist, also um jetzt nochmal auf Ihre Frage zu kommen, die einerseits mit der Schuld zu tun hat, die wir gegenüber Polen haben. Natürlich auch gegenüber anderen, gegenüber Russland, den Ukraine, den Jüdinnen und Juden sowieso, aber gegenüber Polen auf eine komplexe und komplizierte Weise, die eher dazu führt, dass man dazu neigt, sich dann nicht so sehr damit beschäftigen zu wollen. Ich glaube, dass es ein anderer Grund ist, darüber ist ja jetzt auch in letzter Zeit viel gesprochen worden, dass es in Deutschland, in der Politik, auch in der Geschichte, in der Kultur die Tendenz gab, über dieses Ost-Mitteleuropa hinwegzugehen und sich Moskau gegenüberzusehen, sich mit Moskau zu verbinden, mit Russland und den Raum dazwischen irgendwie zu ignorieren, das Flyover-Country sozusagen. Und ich fürchte, dass sogar der Grund vielleicht auch in einem immer noch nachwirkenden Rassismus liegt, der in der NS-Propaganda natürlich sehr stark war. Aber das ist so, das ist was sehr Vages, was sehr Subkutanes. Aber ich fürchte, da sind einige nicht gute Motivationen, die sich da miteinander verbinden. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass sich das ändern könnte, gerade jetzt mit der Entwicklung, die Polen jetzt nimmt, mit der Wahl, wo es gelungen ist, eine so fest verankerte rechtspopulistische Regierung abzuwählen, was ja wie eine Hoffnung für ganz Europa eigentlich ist und der spannenden Entwicklung, die das nimmt. Aber ich habe eben auch in meinen Kontakten mit polnischen Intellektuellen jetzt auch über das Buch wahrgenommen, dass es eine Angst gibt, dass dadurch, dass die Generation der Heimatvertriebenen jetzt wirklich stirbt, eine Verbindung wegbricht. Weil es war bei aller Schwierigkeit dieser Kontakte auch als etwas Gemeinsames und Verbindendes wahrgenommen worden. Und da gibt es eine Angst, was kommt denn da jetzt nach und werden sich nachfolgende Generationen noch interessieren? Aber ja, ich habe schon die Hoffnung, dass aufgrund der Bedeutung von Polen und auch der demokratischen Geschichte von Polen sich das auch ändert und auch gerade für jüngere Leute interessant wird.
Ich würde nochmal auf das Eingangszitat zurückkommen wollen und Sie fragen, ob Sie die Hoffnung haben, dass wir das verfluchte 20. Jahrhundert hinter uns gelassen haben oder befürchten Sie, dass der Drache wieder Feuer spuckt in naher Zukunft?
Ja, leider hat die Wirklichkeit das ja völlig eingeholt und nein, wir haben es natürlich nicht hinter uns gelassen. Es wird instrumentalisiert für den nächsten Krieg und lebendig gehalten in der kriegerischsten Form. Ne? Also Vergangenheit wird im Moment nicht benutzt, um zu versöhnen, sondern um Hass zu säen. Und Das ist alles sehr wirkmächtig. Das ist mir schon in dem Buch und in dem Gehen und in den Gesprächen klar geworden. Und es gibt ja auch eine Stelle, wo ich das sozusagen explizit mache, diese Angst davor, dass da jetzt eigentlich schon der nächste Krieg vorbereitet wird. Und genauso ist es ja gekommen und ein Ende ist nicht abzusehen.
Ja, in diesem Podcast wird am Ende immer noch ein Sachbuch vorgestellt, das der Gast besonders gut fand oder vielleicht auch gerade erst gelesen hat. Welches Buch möchten Sie gerne vorstellen?
Ja, mich haben jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen die Bücher beschäftigt, die sich mit der Vorgeschichte des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine befassen, die diese Frage stellen, die mich auch umtreibt und die uns ja alle irgendwie umtreibt. Wie konnte es dazu kommen und wie konnte es passieren, dass wir das so wenig gesehen haben, dass wir das irgendwie wussten, aber dann auch wieder verleugnet haben. Und da fand ich sehr spannend zu lesen, das Buch von Martin Schulze-Wessel, Der Fluch des Imperiums. Also ich habe auch das Buch von Michael Thumann, dem Zeitkorrespondenten in Moskau, Revanche gelesen, das als journalistisches Buch, aber ähnliche Fragen stellt und auch zu etwas ähnlichen Antworten kommt. Aber ich finde Schulze-Wessel faszinierend, weil er eben die russische Geschichte mit der ukrainischen und der polnischen verbindet und in diesem Dreieck nochmal eine ganz neue Perspektive eröffnet oder eine Perspektive verschiebt. Und er versteht eben die russische Geschichte seit Peter dem Großen als imperial und leitet daraus eben letztlich ab, jetzt mal ganz platt gesagt, warum nach 1991 die Demokratisierung Russlands gescheitert ist und man letztlich Russland in diesen Krieg geführt wurde. Also ich würde manches an dem Buch auch kritisieren, was ich ihm gut finde, ist, wir haben historische Darstellungen sind oft sehr, gerade Historikerbücher in Deutschland, sehr akademisch, sehr detailverliebt. Dieses Buch versucht so einen Wurf und ist darin sehr inspirierend. Das finde ich, gefällt mir sehr an dem Buch.
Also es geht ihm eher darum, die großen Linien aufzuzeigen, als jetzt quasi seine Thesen mit überbordend viel Details zu belegen.
Ja, also es gibt schon Details, aber es gibt eben auch These und er zeigt eben, wie die imperialen Ansprüche und das imperiale Ausgreifen Russlands das Land in dieser autokratischen Herrschaftsform letztlich erstarren lassen und es daraus nie rauskommen lassen, im 19. Jahrhundert bezogen auf Polen und dann im 20. Jahrhundert auf die Ukraine und auch die Parallelität, mit der er die Geschichte der Ukraine und Polens erzählt, ist einfach spannend und erweitert die Perspektive sehr stark. Ich habe mich auch im Studium schon viel mit der Ukraine beschäftigt, mit dem Kosaken und dem Hetmanstaat im 17. Jahrhundert, der sozusagen die Keimzelle eines ukrainischen Nationalstaates war, wenn man so will. Und er erklärt darüber auch diese Tradition des Widerstandes in der Ukraine, die sozusagen das Zweite, was wir nicht vorhergesehen haben, das Erste, was wir nicht vorhergesehen haben, ist ja, dass Putin die Ukraine tatsächlich angreift. Und das Zweite ist, dass die Ukraine diesen Widerstand leisten würde. Und das erklärt er eben auch aus der Geschichte der Ukraine heraus. Und dass sozusagen dieser imperiale Gedanke, also was uns oder mich jedenfalls immer hat zweifeln lassen, dass Putin die Ukraine angreifen würde, war ja ein rationales Argument, dass man immer gesagt hat, das macht ja gar keinen Sinn. Es ist ja nur Verlust für, also wirtschaftlich und was das Ansehen Russlands angeht und Menschenleben und Also es gab ja nichts, was für diesen Krieg sprach, letztlich und also außer einem ideologischen imperialen Anspruch. Das zeigt er sehr gut aus der Geschichte heraus.
Haben wir vielleicht ein bisschen verlernt, Ideologie ernst zu nehmen?
Ja.
Und sie immer als irgendwas Uneigentliches zu betrachten, das sozusagen materielle Interessen nur ummäntelt, das aber nicht für sich genommen handlungsleitend wirkt.
Ja, das kann sein. Ja, hat natürlich auch was tatsächlich mit einem Glauben an Rationalität zu tun, an den wir uns klammern wollen oder wollten und der jetzt ein Stück weit Lügen gestraft wurde. Ja.
Ja, vielleicht noch zu Martin Schulze-Wessel ergänzt. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte, ich glaube an der LMU München.
Genau, in München.
Und
ja.
Das Buch ist bei C.H. Beck erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, so ist es. Ja, genau.
Frau Hoffmann, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war
gerne.
Toll.
Ja, ich danke Ihnen. Danke.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome.